Deswegen schauen wir uns doch mal, deswegen der lange Zitatezettel, schauen wir uns doch mal an, was die Zeitungen so schreiben, wie denen ihre Berichterstattung geht. Schauen wir mal, worin denn ihre Parteilichkeit besteht und was dann die Pluralität der Zeitungsstandpunkte überhaupt leistet. Deswegen habe ich jetzt, das ist natürlich alles total exemplarisch, klar. Aber ich habe hier mal drei Organe vorgenommen, nämlich zum einen die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die als wirtschaftsliberal und konservativ gilt, und als das Blatt der Reichen, die Süddeutsche, die als sozialliberal gilt und als Blatt der Bildungsbürger, und das Neue Deutschland, das vielleicht die nächsten von euch hier kennen, das als sozialistisches Presseorgan gilt und zwar eigentlich als oppositionelles Presseorgan. Im Laufe des Vortrags, um das nochmal zu wiederholen, will ich also drei Fragen beantworten, nämlich wie geht Propaganda? Worin besteht die Parteilichkeit der Presse und wofür ist der Pluralismus gut? Und dann noch am Schluss ein Vergleich, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Propagandaministerium und unserer pluralistischen Öffentlichkeit? In den Zeitungen selbst, wenn man die aufschlägt, fällt einem als erstes schon mal auf, dass da getrennt wird zwischen Berichterstattung und Kommentar. So reflektiert die Zeitung selber darauf, dass sie eine parteiliche Sicht vertritt. Und will das heilen dadurch, dass sie den Leser kenntlich macht, das eine ist total objektiv, das ist der Bericht, und das andere ist die Meinung der Redaktion oder des Journalisten des Einzelnen. Ist dann auch immer namentlich meistens gekennzeichnet. Also genau diese Unterteilung soll verbürgen, dass das, was berichtet ist, total objektiv ist. Schauen wir mal nach, schauen wir mal den ersten Artikel uns an. Der auf der FAZ stand und drüber geht, deutsche Renten unter OECD-Schnitt. Also wovon ist die Rede? Von einer Studie der OECD, das ist die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, also der Industriestaaten. Und die hat eine Studie rausgebracht, wo sie nationale Rentenniveaus vergleicht. Und wenn man sich das anschaut, ohne Zweifel, das ist ein Bericht, total objektiv, die Studie gibt es, die Zahlen dann schon stimmen. Und die Merkel wird da zitiert, also implizit zitiert, nämlich dass sie gesagt hat, auf eine andere EZB-Studie, dass die deutschen Haushalte nämlich viel weniger Eigentum haben als der europäische Durchschnittshaushalt, hat die gesagt, na, die Studie, die haben vergessen, unsere Renten abspielen. Wir gründen doch auch Vermögen. Hat sich so geäußert. Also, denkt man, alles stimmt. Schauen wir mal näher hin. Ich muss sich mal fragen, wofür ist denn das Thema eigentlich wichtig? wofür interessiert es eigentlich? Dass das Rentenniveau in Deutschland im Verhältnis zu Europa unterdurchschnittlich ist. Die Rentner. Ja, für diese Rente ein wichtiges Thema und auch für alle Arbeitnehmer, weil die kriegen ja zukünftig mal Rente. Da ist Rente ein wichtiges Thema, das stimmt. Aber entscheidend ist doch, was sie kriegen und was sie sich davon leisten können. Und das wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass in anderen Ländern jemand mehr oder weniger hat. Das ändert doch überhaupt nichts daran. Es kann einem der Sache nach völlig wurscht sein. Dieser Vergleich ist auch kein Beitrag dazu. Was muss man eigentlich tun, damit man seine Rente kriegt? Nichts, also nicht in dem Sinn, was die Zeitung auch manchmal macht. Praktische Beratung. Und bekanntlich kann man sich auch nicht raussuchen, wo man Rente bezieht. Man ist halt in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und der Witz ist auch noch, über wie hoch die Renten im Vergleich zu einer sind, reden die Studierenden gar nicht. Die macht nämlich ein Verhältnis auf zur Ersatzquote, nämlich also als Verhältnis zum Lohn, wie viel Ersatz, wie viel Prozentsatz zum Lohn die Rente ausmacht. Und dann hängt die Höhe der Rente total dran, wie hoch oder niedrig der Lohn ist. So kann es sein, dass die griechischen Rentner mit ihren 110% Ersatzquote vielleicht ein Rentenniveau haben, wenn der griechische Lohn dementsprechend niedrig ist, das vielleicht unserer Sozialhilfe entspricht. Man weiß es einfach nicht. Thema dieses Berichts ist also der Vergleich für sich selber. Nämlich, wie schneidet Deutschland in Sachen Rentenniveau, und das immer als diese relative Größe, im Vergleich zu anderen europäischen Nationen ab. Dieser Vergleich selber ist das Thema. Ja, damit wird der Rentner gar nicht als Rentner angesprochen, sondern als Nationalist. Der soll sich nicht fragen, was habe ich von meiner Rente? Das ist nicht die entscheidende Frage. Sondern er soll sich auf den Standpunkt stellen. Wie stehen wir Deutsche im Vergleich zu den Italienern, Griechen und so weiter und so fort, die halt da aufgeführt werden? Erstmal zum Durchschnitt von Europa, aber dann halt vor allem zu den Südeuropäern. Da. Und diesmal soll er an dem Vergleich was lernen. Das soll er nämlich diesmal lernen, wir stehen gar nicht gut da. Andere Länder stehen, andere Nationen, da stehen die Rentner viel besser da. Das ist unüblich, muss man mal sagen. Normalerweise kennt man den Vergleich mit anderen Ländern immer in dem Sinn, na, wir als Deutsche stehen doch im Verhältnis zu gut da. Wir können doch zufrieden sein. Wir haben es eigentlich gut getroffen. Hier, wir haben es schlecht getroffen. Das meint jetzt aber der Bericht gar nicht als Kritik an der Rentenpolitik. Ja, er verschweigt nicht, dass die Renten niedriger sind, ja, im Verhältnis. Als Kritik an der Merkel ist es nicht in dem Sinne gemeint. Was haben die den Rentnern eingebrockt? Was haben die für eine falsche Politik gemacht? Sondern, wie kann die sagen, dass wir Deutschen doch im Verhältnis zu anderen Europäern und vor allem zu den Südeuropäern reicher sind, wo das gar nicht stimmt. Wo, wenn man die Renten einrechnet, wo sie doch sagt, das begründet überhaupt, warum wir reicher sind. Wenn man da mal hinschaut, stimmt es doch überhaupt nicht. Diese Relativierung des Urteils, wir Deutsche, ja, wir sind doch im Verhältnis zu den Europäern, doch die Reichen, und da muss man auf die EZB-Studie nicht so viel geben. Das lässt die FAZ dann eigentlich nicht durchgehen. Wieso? Warum legt jetzt da der Artikelschreiber Wert auf diese Botschaft? Wieso will die FAZ die Klarstellung gegen die Merkel? Dass der deutsche Durchschnittsverdiener sowohl einkommensmäßig als auch rentenmäßig im Vergleich zu Europa und insbesondere zu den Südeuropäern eigentlich arm ist. Weil sie darüber zeigen will, was für eine perverse Sache diese Euro-Rettung ist. An der Stelle will sie mal sagen, diese Rettungsmaßnahmen, das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, weil da quasi die armen Deutschen die relativ reichen Südeuropäer durchfüttern. Und deswegen kommt die FAZ, habe ich in meiner Einleitung schon gesagt, bekanntlich das Blatt der Reichen, die auch immer Tipps, wie man sein Vermögen gut anlegt oder wie man günstige Immobilien kriegt oder gute Immobilien. Deswegen kommt die auf die armen Rentner zu sprechen und hält mal fest, dass das doch eine Ungerechtigkeit ist. Aber nicht, dass sie arm sind, sondern dass sie dann von der Kanzlerin quasi reicher geredet werden, als sie wirklich sind. Um so viele Ecken muss man überhaupt rumdenken, wie ich jetzt das versucht habe auszubreiten, um mit dieser komischen Studie überhaupt was anfangen zu können. Sonst ist es einfach eine sinnlose Sache, die einem da berichtet wird. Weil wenn man einfach nur wissen will, wie es in der Welt zugeht und sich vielleicht ein Urteil über die Renten hierzulande oder von mir aus auch woanders, da hilft diese Studie gar nicht weiter. Da ist dieser Bericht kein Beitrag dazu. Da wird einem nichts erklärt. Und dann könnte man eigentlich die Zeit und Zeit wieder weglegen. Damit man was mit ihm anfangen kann, damit man sich da informiert sieht, muss man also schon als politisierter Deutscher rumlaufen, der sich fragt, bin ich für die Merkel, bin ich gegen die Merkel, bin ich für die Euro-Rettung, bin ich gegen die Euro-Rettung. Das müssen so die Fragen sein, wozu dieser Artikel überhaupt ein Beitrag ist. Halten wir das mal fest. Ein kleines Resümee und damit auch schon eine kleine Antwort auf die erste Frage. Manipulation, geht sie oder geht sie nicht? Ja, wenn man mit einem unbefangenen Auge drauf schaut auf diesen Bericht, wie gesagt, dann legt man ihn weg. Oder fängt halt das Kritisieren an. Diese ganze Vergleicherei, wofür sollen die überhaupt stehen? Wofür soll es ein Argument sein? Tja, aber wenn ich mich als Deutscher ansprechen lasse, der genau diese Fragen wählt, als einer nämlich, der sich fragt, wie schaut es denn mit Deutschland in der Welt aus? Stehen wir gut da, stehen wir schlecht da? Wird das Land von unseren Politikern gut vertreten? Macht die Merkel ihre Sache gut, macht sie sie schlecht? Oder wird erlaubt von den Politikern, dass andere uns ausnutzen? Müssen wir für die anderen zahlen? Ja, wenn ich so in die Welt schaue, dann bietet dieser Artikel einen Stoff. Es ist nicht so, dass man durch den Artikel auf die Art darüber nachzudenken gebracht werden könnte. Also, dass man alles vom deutschen Standpunkt aus betrachtet und eben die von mir gerade genannten Fragen zur Welt. Das ist nicht die Leistung des Artikels. Aber wenn man so denkt, dann wird einem genau durch solche Art von Artikeln Material dafür geboten, für seine Sorge um Deutschland und wie es um Deutschland steht. Diese Art der Berichterstattung macht jede Zeitung auf ihre Art. Gemäß dem, wie sie die Bedürfnisse ihres Publikums einschätzt. So mögen bei der Bild-Zeitung nicht so viele Zahlen vorkommen wie bei der FAZ. Aber die Leser beider Zeitungen haben eins gemeinsam. Sie identifizieren sich mit ihrem Gemeinwesen, wollen sich gar nicht distanzierend zu ihm stellen und mal fragen, worum geht es denn in ihm? Was ist es denn? Wo bin ich denn da gelandet, wenn ich ein Deutscher bin? Worum geht es in Deutschland? Was sind die Zwecke? Und wie komme ich dabei vor? Sondern da wird anders gedacht. Man denkt sich von vornherein als Teilhaber und Element und Mitglied einer Nation, für deren Erfolge man doch auch deswegen sein muss und deren Sorgen man deswegen teilt. Also, Fazit zu der Abteilung, zu dem ersten Bericht. Das Thema, was erstmal das Thema der Zeitung zu scheitern, die Rente, das ist gar nicht dasjenige, worüber die Zeitung redet. Sie redet nicht in dem Sinn über die Rente, wenn sie die Renten anspricht. Ihr Thema ist was anderes. Wie steht es um Deutschland? Hier in dem Fall bei der Euro-Rettung. Das unterstellen Sie einfach beim Publikum als Sorge und Frage und vermeldet dem Publikum auf dieser Folie, was für es zur Beantwortung dieser Frage wichtig ist. Hier eben, unsere Rentner sind arm, woanders sind sie reich. Deswegen ist es doch ein Skandal, wenn wir die retten müssen. Ein Wort noch zu dem, was ich jetzt nicht extra behandeln will, zu dem, was ich da noch abgedruckt habe, der heißt reich geredet. Das ist der Kommentar. Ja, und der Kommentar, der expliziert, der macht diese Botschaft, die ich gerade jetzt da rausgeholt habe, selbstverständlich auch mit der Unterstellung des besorgten Bürgers, der sich fragt, wie Deutschland dasteht. Aber der macht da Unterstellungen, mit denen die Merkel, das ist ja wohl ein Skandal, so wie die über die Redner redet, das macht er explizit und zitiert da sogar noch die Rentner, dass das ihnen ihr größtes Ärgernis wäre. Also nicht ihre blöden Renten, dass die nicht reichen, sondern, wie die Überschrift sagt, das größte Ärgernis für die Rentner ist, dass die Merkel nicht gesagt hat, sie sind arm und zu ihnen gesagt hat, sie sind reich. Das ist das größte Ärgernis für die Rentner. Also, nur da ein Hinweis zum Verhältnis von Bericht und Kommentar. Vorhin habe ich gesagt, die Zeitung sagt, Kommentar, ja, das ist das Feld, wo Meinung herrscht. Da ist Standpunkt gefragt, da ist die Parteilichkeit offensichtlich. Der Bericht, der ist total objektiv. Ja, dieses Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Weil man den Bericht immer nur versteht, wenn man die Parteilichkeit für die Nation und das, was ist das, was da gerade das Ärgernis ist, was dann der Kommentar noch ausdrücklich macht, versteht, dann ist es ein Bericht für einen. Soweit zum ersten Komplex. Gibt es da Nachfragen dazu?
Vielleicht eine Präzisierung. Du hast an vielen Stellen gesagt, ja, jetzt sagen wir mal zusammengefasst, nur wenn der Mensch schon Nationalist ist, versteht er überhaupt, was ihm da geboten wird in der Zeitung. Ja, da möchte ich eine kleine Präzisierung machen. Ich möchte gar nicht über die Leute reden, die denken selber schon so und so weiter und so weiter. Ich möchte reden über, wie werden sie angesprochen von der Zeitung. Sie werden angesprochen als welche? Leute, das betrifft euch doch. Und eins ist ja wahr, es betrifft die Leute. Dass sie deswegen, weil sie es betrifft, sich auf die Sorgen des Gemeinwesens, die Sorge, wie steht Deutschland da, dass sie, weil sie natürlich zahlen müssen, wie immer, wenn gezahlt wird, dass sie dann auch gleich den Standpunkt einnehmen, Deutschland soll bei der Euro-Rettung aber lauter Vorteile einfahren. Deutschland soll sich nicht verschenken an die Nachbarn. Das kriegen sie schon gesagt. Also angesprochen werden sie eigentlich bloß als welche, oder man verlässt sich drauf, dass die Leute als Betroffene ja wirklich dastehen. Und dann spricht man sie an als welche, denen natürlich der Erfolg der Scheiße, von der sie betroffen sind, am Herzen liegen muss. Und das ist der ganze Trick. Damit bist du als Parteigänger angesprochen. Und so ist die Zeitung gebaut, davon war jetzt lange die Rede, dass man, wenn man naiv drauf blickt, kann man eigentlich überhaupt nichts mit anfangen. Aber davon war ja die Rede. Ich wollte jetzt bloß den Punkt machen. Die müssen nicht der fertige Nationalist sein, sondern die Zeitung ist dann schon auch die Schule des Nationalismus. Aber eine Voraussetzung muss es geben. Als Betroffene setzt man sie voraus und man spricht sie an als welche, denen es ja wohl am Herzen liegen muss, dass das, wovon sie betroffen sind, gut rausgeht. Also das, den einen Punkt, also zu sehr in Richtung, die sind alle, also man muss quasi ein ausgebildeter Nationalist sein, damit, das ist natürlich in der Regel der Fall. Aber
bei dem Artikel.
Absolut. Da muss man schon sehr viel hinter sich haben. Ja. Eins wollte ich noch sagen, Werner, wenn du zwei, drei Zitate machst, liest dem Publikum die Passagen vor, auf die du dich beziehen willst. Man kann nicht voraussetzen, dass alles gelesen ist.
Okay. Beim nächsten Zitat. Lese ich mal vor, wichtig ist vor allem da die Überschrift, aber ich nehme mal den ersten Absatz noch dazu. Das ist aus der FAZ. Auch wieder. Bildungspaket kommt gut an. Kommunen geben 433 Millionen Euro für Kinder aus. Das vor zwei Jahren eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder von langzeitarbeitslosen Geringverdienern kommt nach Einschätzung von Bund und Kommunen immer besser bei den Betroffenen an. Inzwischen profitieren fast drei Viertel der berechtigten Kinder, bilanzierte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen am Freitag bei einem Auftritt mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen hätten sich gelohnt. Ähnlich urteilte der Hauptgeschäftsführer. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist kein Flop. Was ist jetzt hier die Meldung? Das Bildungspaket kommt gut an. Das ist der Bild. Ja, auch hier wieder objektiv, ja, die von der Leyen wird es schon gesagt haben. Aber was ist denn damit gesagt? Die sozialen Hilfsbedürftigen gehen der Politik der Regierung recht, wenn sie und indem sie die angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen. Also wodurch kommt das Bildungspaket gut an? Also was ist der Erfolg von dem Bildungspaket? Dass es angenommen wird, dass es ankommt. Warum die hilfsbedürftig sind, dass die Hilfe taugt, all das ist gleichgültig. Spannend ist eben genau diese Frage, ob man der Politik von der Leyen das Etikett erfolgreich geben kann. Das ist das Spannende für die Zeit. Wen interessiert denn das eigentlich? Ja, der Sache nach, na, die Parteien, die sich gerade im Wahlkampf befinden. Deswegen bringt in die von der Leyen eine Meldung im Umlauf, in der sie sich für ihre Sozialpolitik lobt. Das kommt gut an. Der Leser wird von der Zeitung, von der FAZ, die diese Meldung aufnimmt, als einer angesprochen, der sich eine Frage stellt. Würden hierzulande gut regiert? Insbesondere macht die Regierungspartei ihren Job gut und vor allem macht die von der Leyen ihre Sache gut. Wenn er sich dafür interessiert, dann hat er mit der Meldung, mit diesem Bericht, eine Botschaft bekommen. Jawohl, die macht ihre Sache gut. So wird aus der Armutspflege hierzulande, aus der Armutsverwaltung, in der Zeitung das spannende Thema gemacht, ob die Frau von der Leyen mit ihrem Ministerium Erfolg hat, ob sie gut dasteht und ob sie in der Konkurrenz der Politiker Punkte macht. So wird das Thema verwandelt. Wenn man sich die Gegenzeitung angeschaut, die SZ, die Süddeutsche, die titelt, es ist auf der Rückseite, und da brauchen wir auch der Sache nach nur den ersten Absatz. Schön oder nur schön gerechnet, vielleicht die SZ. Mit einer Note kann man viel aussagen. Naja, was kann man denn aussagen? Wie gut jemand im Vergleich jemand dasteht, das kann man mit einer Note aussagen. Was der macht, was der geleistet hat, davon wird in der Note gerade ganz abstrahiert. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen lässt sich deshalb jedes Jahr für ihr Bildungspaket ein Zeugnis ausstellen. Man denkt, ja, ist jetzt die Frau verrückt geworden? Die ist doch nicht mehr in der Schule. Die braucht kein Zeugnis mehr. Auch diesmal ist die CDU-Politikerin zufrieden. 2,4 So lautet im Durchschnitt die Note, die sie von den Eltern bekam. Die Jugendlichen vergaben sogar eine 1,9. Darüber sagt die Ministerin, freue sie sich. Jeder, der wisse, dass solche Schulnoten nicht immer einfach zu erreichen sind. Also die Bundesministerin lässt sich Noten geben. Vorher war die FAZ quasi der Notengeber und hat gefragt, wie schauen eigentlich die Politik der von der Leyen aus. Jetzt erfährt man, die von der Leyen inszeniert dieses Gutabschneiden oder Schlechtabschneiden, weil sie Pech hat, selber. Und veröffentlicht es natürlich, wenn sie gut abschneiden. Indem sie gleich den Hilfsempfängern mit auf den Weg gibt, schreibt mal eine Note hin, was ihr von mir denkt. Drückt mal in der Note aus, was ihr von meiner Politik und von mir denkt. Ist schon auch eine Absurdität, dass da überhaupt Noten abgegeben werden. Der Unterschied von der SZ zur FAZ ist jetzt hier an der Stelle, dass die SZ diese Geschichte betreibt, die von der Leyen eigentlich der erfolgreichen Politik noch eine Stufe weiterbringt. Nämlich, wie inszeniert die sich als erfolgreiche Politikerin? Macht sie das gut oder schlecht? Und wenn man den Artikel weiter durchgelesen hat, wenn ihr nicht glaubt, muss das halt machen, kommt raus, die Inszenierung ist nicht gut, die ist schlecht, weil die Zahlen, die sie da mit ihrem Bildungspaket angibt, die sprechen gar nicht für es, sondern gegen es. Also von der SZ wird das, wie die Politiker an die Öffentlichkeit treten, als Einseiferei der Wähler durchschaut. Inszenierung, inszeniert sich. Und die Kunstfertigkeit dieses Einseifens benotet. Wenn man das wieder mit unserem großen Thema zusammenbringt, jetzt hat man zwei unterschiedliche Berichte zur selben Verlautbarung von der Ministerin. Die Sorge um das Gelingen der Nation kommt hier in der Form vor und unterstellt den Leser eben auch als einen solchen, spricht ihn als einen solchen an, der sich nämlich genau die Frage machen soll. Machen die politisch Verantwortlichen vergleichsweise ihr Geschäft gut bei der FAZ, bei der SZ, inszenieren sie sich in überzeugender Weise als erfolgreiche Manager ihrer Politik. So existieren gar nicht so verschiedene erfolgreiche Politik und inszeniert sich gut als erfolgreiche Politikerin. Also gar nicht so total verschiedene, aber doch ein paar unterschiedliche Gesichtspunkte, die man an die Bewertung dessen, was einem als wichtig in der Zeitung vermeldet wird, anlegen soll. Da wird der Leser in verschiedener Weise als einer angesprochen, der sich um das Gelingen der Politik Sorgen macht, da ein Urteil darüber hat, ob es gelungen ist oder auch nicht. Auch hier wieder. Es ist nicht, wenn der Leser nicht meint. Die Politik ist etwas, was im Großen und Ganzen für ihn da ist. Dann wären es lauter absurde Fragen. Aber damit wird, wie man die Politik zu beurteilen hat, elaboriert, wie die Zeitung einberichtet, damit wird einem auch Kriterien geliefert, wen man wählen kann, für wen man ist, für welche Partei man ist und so weiter und so fort.
Ich möchte mal auch da meinen Satz noch zu sagen. Du hast den gerade im Satz gesagt, der Leser wird als einer angesprochen, der davon ausgeht, die Politik ist schon im Prinzip für ihn da. Ja. Sag ich den Satz mal anders, wenn man den Satz vorher von dir noch mitnimmt. Wenn der Leser das nicht, den Standpunkt nicht gleich mitbringt, dann versteht er den Text sowieso nicht.
Ja.
Aber der Satz, wenn man den Leser als einen anspricht, der schon irgendwie der Meinung ist, die Politik ist für ihn da, dann möchte ich erstmal festhalten, und dann ist die Botschaft immer noch vollkommen sinnlos. Also nicht, erschließt sich ihr Sinn, sondern erstmal, und dann ist sie ja immer noch vollkommen sinnlos. Also man muss mal denken, die Zeitung ist voll von Artikeln des Kalibers, wie sie jetzt präsentiert werden. Von der Leyen sagt, ihre Politik ist kein Flop. So, jetzt kommt der gutwillige Leser, der sagt, ja, die Politik ist schon für mich da, ja, was soll er jetzt damit eigentlich anfangen? Eigentlich ist es immer noch komplett sinnlos. Denn es ist die Zumutung, der Leser soll aufhören zu denken, was bringt die Politik ihm. Und er soll, weil er meint, sie ist im Prinzip schon was Gutes für ihn, sich gleich auf den Standpunkt der Politik stellen und darüber nachdenken, ob sie eigentlich gut fährt. Zum Beispiel mit der öffentlichen Benotung, die ihre Taten erfahren. Es ist wirklich, es ist die Zumutung, du sollst gar nicht mehr als der Betroffene über das, wovon du betroffen bist, nachdenken, sondern du sollst, weil du betroffen bist, drüber vom Standpunkt derer, die dir das einbringen, nachdenken. Du sollst dir die Frage vorlegen, macht die von der Leyen gut und präsentiert sie sich gut? Und auf der Ebene soll man dann kritisch werden. Und zwar, nein, das durchschaue ich, die präsentiert sich gar nicht so gut, wie sie tut. Das ist der Schwachsinn von dem Zeug. Also, jetzt bloß, es ist noch lange nicht sinnvoll, wenn man den ersten Gedanken, okay, irgendwie ist die Politik für die Leute und die schafft die Existenzbedingungen und sorgt für eben die berühmten...
Es kommt auf diesen Wechsel,
den du kommt auf den Wechsel der Perspektive an, der einem dazugemutet wird.
Ja. Genau. Dass man das, wie man wirklich von der Politik betroffen ist, vergisst und sich auf den Standpunkt der Politik selber stellt oder seine Betroffenheit von dem her beurteilt, ob die Politik ihre Sache gut macht, ob diejenigen, die einem das Zeug einbrocken, ihre Sache gut machen.